willkommen. Sie hören den Podcast Mal die Trostinjet, gemeinsam erinnern. Dieser Podcast wird von Studierenden aus Belarus, Österreich und Deutschland produziert. Wir erzählen die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Ländern, die in Mali Trostinitsch ermordet wurden. Dieser Ort war eines der größten Vernichtungsstätten im besetzten Gebiet der Sowjetunion, in dem nach verschiedenen Schätzungen 60.000 bis über 200.000 Menschen getötet wurden. Wir wissen allerdings nur wenig über die Opfer und Täter. Darum soll es in unserem Podcast gehen. Hallo, willkommen. Wir sind Teilnehmer des Podcasts Mal die Trostinitsch gemeinsam erinnern. Wir sind junge Menschen aus Österreich, Belarus und Deutschland und beschäftigen uns in einem gemeinsamen Projekt mit dem Ort Mal die Trostinitsch und waren gemeinsam vor einem halben Jahr in Österreich, genau genommen in Wien und in Köln und Bonn, und haben uns dort mit dem Ort Mal die Trostinitsch und der Erinnerung an diesen Ort dort in diesen unterschiedlichen Ländern beschäftigt. Und jetzt gerade befinden wir uns auf einer Reise in Riga und sind seit ungefähr 3 Tagen hier und haben in den letzten Tagen viele unterschiedliche Orte, die mit dem Holocaust zu tun haben, angeschaut und haben sehr viele unterschiedliche Eindrücke. Und heute ist unser letzter gemeinsamer Abend bei diesem Projekt und wir sitzen gerade alle zusammen und uns gegenüber und wollen jetzt gemeinsam die letzten Tage und auch unsere gemeinsame Zeit in dem Projekt in den letzten 1,5 Jahren reflektieren.
Genau. Und jetzt stellen wir uns alle auch erstmal kurz vor und jeder sagt, welche Podcast-Folge er erstellt hat.
Hallo, ich bin Leonard Ludwig. Ich habe gemeinsam mit Max Folger, der hier 2 Plätze neben mir sitzt, und Natalia Hulubeva, die leider nicht dabei sein kann, die Folge über Emil Deutsch, Wilhelm Meunier und einen belarussischen Teilnehmer an dem Holocaust gemacht.
Hallo, ich heiße Johanna Schmid und ich habe gemeinsam mit 3 anderen Teilnehmern des Projekts eine Folge über Paula Laufer für den Podcast erarbeitet. Paula Laufer ist als Jüdin aus Österreich nach Mal die Trostinitsch deportiert und dort ermordet worden.
Ich bin Max Folger und habe in dem von Leonard bereits schon angesprochenen Podcast auch mitgewirkt und habe mich genau mit Emil Deutsch beschäftigt, einem Wiener Juden, der sich sehr widerständig gezeigt hat, schlussendlich aber aufgrund eines verhängnisvollen Fehlers inhaftiert worden ist und schließlich in Mal die Trostinitsch ermordet wurde.
Hallo, guten Tag. Ich heiße Daria. Ich bin eine Teilnehmerin aus Belarus. Ich bin gemeinsam in einem Team mit mehreren Teilnehmern und wir haben am Podcast zu Georg Häuser gearbeitet. Eine Geschichte eines Mörders. Einer der bekanntesten Verbrecher aus Mal die Trostinitsch. Hallo, ich heiße Gleb Kurzmann. Der Podcast meiner Gruppe und mir widmete sich meinen Verwandten. Ihre Geschichte, meine Kriegsgeschichte. Wie sie im Krieg gerettet wurden und manche meiner Verwandten auch verstorben sind. Guten Tag, ich heiße Alexandra Gottdejczyk. Ich bin Teilnehmerin an diesem Projekt und ich bin Mitglied einer Gruppe mit 3 weiteren Personen. Leider haben meine Kollegen und Kolleginnen nicht die Möglichkeit, hier anwesend zu sein, aber ich kann ihre Namen gerne nennen. Johanna Drews und Joram Kunze. Wir haben einen Podcast aufgenommen, der der Geschichte von Eleonore Brecher gewidmet ist. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Sie wurde aus Wien nach Mal die Trostinitsch deportiert, wo sie auch ermordet wurde. Mein Name ist Anna. Mein Podcast war der gemeinsam mit Gleb Kurzmann über seine Familie. Ich heiße Jana. Meinen Podcast habe ich gemeinsam mit Daria gemacht, über einen bekannten Mörder und Verbrecher, der in Deutschland geboren wurde. Sein Name ist Georg Häuser. Hallo, ich heiße Roberta und ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin aus Österreich gearbeitet, Katja Starker, die leider nicht mit uns nach Riga kommen konnte. Und unser Podcast ist einer belarussischen Journalistin gewidmet, Anna Krasnapiotka. 1984 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel Briefe meiner Erinnerung. Das ist eine der ersten Erinnerungen an das Minsker Ghetto.
Mein Name ist Daria Fabianic. Ich bin eine der Koordinatoren des Projekts und hier eine der Organisatorinnen der Reise nach Riga, aber auch unserer Studienreisen in Wien, Köln und Bonn.
Mein Name ist Alexander Dolgowski. Ich bin Historiker in der Geschichtswerkstatt und bin ebenfalls der Koordinator des Projekts.
Wir möchten heute in dem Podcast nochmal so ein bisschen unsere Zeit reflektieren, die anderthalb Jahre, in denen wir schon zusammenarbeiten, uns mit dem Ort Maletrostenen zu beschäftigen und auch mit den Erinnerungskulturen in Deutschland, Österreich und Belarus, aber auch jetzt an unserer Reise in Riga über die lettische Erinnerungskultur. Und wir würden gerne mit euch so ein bisschen diskutieren. Wir haben viel über die nationalen Erinnerungskulturen geredet, aber was ist das Zentrale der europäischen Erinnerungskultur?
Ich glaube, die Gemeinsamkeit liegt darin, dass in allen Ländern darum gekämpft wird, dass der Holocaust Teil der Erinnerungskultur wird, in allen europäischen Ländern. Überall gibt es eine Diskussion, wie der Holocaust dargestellt werden muss, was in den Vordergrund gerückt werden muss und wie man damit arbeiten und umgehen sollte. Also über die Emotionen haben wir schon gesprochen. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen in verschiedenen Ländern. Und ich sehe ganz klar, dass diese nationale Komponente vor allem in Belarus, Lettland und Polen zu sehen ist. In Deutschland und Österreich gibt es weniger den Fokus auf die Gefühle. Und ich habe mich noch nicht entschieden, was ich besser finde. Das ist für mich noch eine offene Frage.
Ich glaube, das haben wir in den letzten Tagen in Riga, aber auch schon in Deutschland und Österreich beobachten können, dass Erinnerungskultur fast ausschließlich nationalstaatlich stattfindet, jedenfalls institutionalisiert. Und dann oft auch für die einzelnen Staaten, für auch die Nation Building, für diesen Prozess ganz zentral überhaupt erst geworden ist.
Wenn ihr jetzt so schaut und sagt, es ist noch sehr national, auch ist noch ein Kampf, wie ist es gerade in euren Ländern? Wie würdet ihr dort die aktuelle Erinnerungskultur beschreiben und wie sie sich bis von damals bis heute entwickelt hat?
Da ich ja aus Litauen komme, musste ich immer wieder Litauen und Lettland vergleichen. Und ich würde sagen, dass von all den Ländern, die hier offiziell vertreten sind, Deutschland, Österreich, Lettland steht verglichen mit den Erfahrungen am nächsten. Und ich habe den Eindruck bekommen, dass wir in Litauen etwas mehr getan haben, damit über den Holocaust gesprochen wird. Also der Holocaust dort ist viel sichtbarer in der historischen Erinnerungskultur. Und was mich gewundert hat, dass dieses ehemalige KZ in Salapinsk, dass der Staat die Absicht hat, Konflikte zu diesem Thema zu vermeiden. Das Thema wird nicht wirklich beleuchtet, da gibt es keine Mitarbeiter zum Informationszentrum. Und ich fragte mich, könnte ich mir vorstellen, dass in Kaunas, das ist zwar eine ganz andere Situation, da ist das Gebäude erhalten geblieben, aber ich fragte mich, könnte sowas auch ohne direkte Beteiligung des Staates so laufen oder nicht? Ich komme aus Belarus und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges spielt eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft. Aber die Erinnerungskultur über den Holocaust ist bis jetzt leider eine private Initiative und das wird auch leider nicht so groß geschrieben, obwohl es ein Thema ist, was mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das ist eine unserer Aufgaben, würde ich sagen. Ja, überall gibt es Probleme, aber es gibt auch überall in Deutschland, Österreich, Lettland und Belarus positive Seiten. Manchmal werden die Emotionen, manchmal wird der Inhalt in den Vordergrund gerückt, manchmal wird die Geschichte mehr oder weniger instrumentalisiert, aber im Großen und Ganzen bleibt doch der Hauptaspekt in der europäischen Erinnerungskultur. Wir müssen uns erinnern. Wir dürfen das nicht vergessen.
Ich glaube, Österreich war nach 1945 erstmal jahrzehntelang damit beschäftigt, sich als erstes Opfer Nazi-Deutschlands zu inszenieren. Die Erinnerungskultur ist dementsprechend auch stark auf dieses Narrativ ausgeschrieben worden. Wenig Beteiligung von Österreicher und Österreicherinnen an der Shoah wurde überhaupt eingeräumt. Es wurde überhaupt erst in den 60er Jahren zum ersten Mal breiter öffentlich im Fernsehen thematisiert. Dann auch tatsächlich von jüdischen Künstlern, vor allem weniger staatlich. Eigentlich hat sich Österreich staatlich erst in den 1990er Jahren von diesem Narrativ verabschiedet. Dementsprechend stark ist teilweise die Erinnerungskultur auch bis heute durch dieses Narrativ geprägt, wenn man sich in Österreich auch heute nicht mehr hinstellen kann und behaupten kann, dass Österreich das erste Opfer Nazi-Deutschlands war. Also wenn man das macht, dann wird man ziemlich auf Sicherheit für dumm erklärt oder für irgendwie nichts ernstzunehmend. Aber ich glaube, dadurch ist die österreichische Erinnerungskultur bis heute sehr, sehr stark geprägt, dass man bis heute große Schwierigkeiten damit hat, die Verantwortung der eigenen Gesellschaft an der Shoah und an den Verbrechen zu thematisieren und die Shoah dann sehr oft als osteuropäisches Phänomen wahrnimmt, das weit außerhalb der eigenen Gesellschaft und nicht vor den Türen in Wien oder anderen Städten Österreichs stattgefunden hat.
Im sowjetischen Belarus hat man sich vor allem an die Holocaust-Opfer erinnert als an die Zivilisten. In den 1990er Jahren beginnt man langsam über den Holocaust zu sprechen, in landeskundlichen Untersuchungen. Es entstehen wichtige Erinnerungszentren wie in Nowogródok, zum Beispiel das Zentrum für jüdischen Widerstand. Seit den 2000er Jahren beschäftigt sich die Geschichtswerkstatt mit dem Minsker Ghetto. Aber der Holocaust ist immer noch nicht Teil des offiziellen Lehrplans. Und natürlich möchten wir, dass das Thema Shoah in offiziellen Bildungsangeboten mehr zum Ausdruck kommt.
Wir haben uns ja jetzt auch eine sehr lange Zeit mit dem Ort Malý Trostenec beschäftigt und die Zuhörer waren womöglich vor Ort noch gar nicht. Wir haben Geschichten aus Malý Trostenec gehört, über Tätergeschichten gehört, aber sozusagen über den Ort selbst haben wir noch wenig gesprochen. Diejenigen von euch, die dort waren, wie würdet ihr den Ort beschreiben? Was ist dort zu sehen? Wenn ich jetzt dorthin fahre und ihr sozusagen mich dorthin führen würdet, wo würdet ihr anfangen und dann vielleicht beschreiben?
Also die Gedenkstätte Malý Trostenec ist noch nicht fertig. Die Arbeit daran läuft noch weiter. Deshalb gibt es noch eine Menge, was dazukommen wird, so zum Beispiel Informationszentren. Im Moment ist es noch kompliziert, vor Ort zu verstehen, was wozu gehört, sowie bestimmte Orte zu finden, Orte, die weit weg von den zentralen Erinnerungsorten liegen. Die Arbeit geht jedoch weiter. Es wird ein Informationszentrum entstehen, das seine Arbeit in wenigen Jahren anfangen soll. Ich möchte mir wünschen, dass die Arbeit aktiver läuft. Nämlich entstehen gerade bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Hürden. Wenn man dort ist, spürt man nicht diese Erinnerungskultur, weil die Anlage eher an einen Park erinnert. Aber alles transformiert sich, entwickelt sich. Es wird also anders mit der Zeit. Wenn man nichts über Malý Trostenec weiß, dann ist das Erste, was man erwähnen sollte, die Struktur von Malý Trostenec. Malý Trostenec besteht aus drei Teilen. Zum einen ist es das Arbeitslager, zweitens die Šaškovka, der Teil mit dem Krematorium, und drittens der Ort unter dem Namen Blagovschina. Das ist der größte Erschießungsort auf dem Territorium der frühen Sowjetunion.
Welche Art von Denkmälern sind dort sichtbar? Wie würdet ihr die Denkmäler vor Ort, die jetzt bereits stehen, beschreiben?
Ja, dort kann man noch sowjetische Denkmäler sehen aus den 1960er Jahren. Nicht ganz Trostenec wurde zum Denkmal erklärt. In Blagovschina gibt es überhaupt kein Denkmal, in der größten Erschießungsgrube. In Šaškovka gab es schon bestimmte Denkmäler und seit den 2000ern begann die Transformation und die aktive Gestaltung eines Erinnerungsortes, so dass es auch international bekannt wurde. Diese Arbeit begann erst 2014-2015. Da begann man mit der Gestaltung eines Geländes, es wurden neue Gehwege organisiert, neue Informationstafeln. Die wichtigsten historischen Punkte wurden markiert und auch die zentralen Erinnerungsorte entstanden, wie zum Beispiel das Tor der Erinnerung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Gelände des Lagers. All die Prozesse dort hatten einen internationalen Charakter. die gesellschaftlichen und öffentlichen Initiativen aus Belarus, aber auch aus Deutschland und Österreich starteten ein Projekt in Blagoveschina. Diese Erinnerungsorte sind die auffälligsten. Neben dem sowjetischen Narrativ, welches alle als Zivilisten benannt hat, gibt es eben auch die österreichischen Juden. Und diese Opfergruppe ist ein Monument mit dem Titel Wald der Namen gewidmet. Dort sind die Namen und Fotos der Opfer sichtbar. Deshalb sind die österreichischen Opfer so sichtbar dort. Das Thema, welches Täter behandelt, das fehlt. Es gibt, wie gesagt, kein Informationszentrum. Die Opfer des Minsker Ghettos, aber auch die deportierten Juden aus Tschechien, aus Österreich, sowjetische Kriegsgefangene, von denen hat man nur noch ungefähre Zahlen. Der Bau, wie gesagt, der ist noch nicht fertig. Es fehlt noch ein Informationszentrum, was bald entstehen soll.
Wir haben auch Orte, aus denen Juden nach Malitrostenetz deportiert worden sind, besucht. Wenn ihr euch zurückerinnert, in Wien und in Köln, wichtige Orte, aus denen Deportationszüge nach Malitrostenetz kamen. Wie war für euch dort die Erinnerung an Malitrostenetz sichtbar oder nicht sichtbar?
Naja, woran ich sofort denken muss, ist der Bahnhof in Wien, den wir gesehen haben. Von diesem Bahnhof hat man Menschen deportiert. Aber hier in Riga haben wir die Eisenbahnstation gesehen, wo sie ankam. Aber ich kann sagen, dass in beiden Fällen, hier und auch dort, es ist nicht besonders sichtbar, würde ich sagen. Sowohl für die Touristen als auch für die Bewohner selbst fällt es nicht sehr auf.
Ja, ich würde sagen, am Wiener S-Bahnhof, im dritten Bezirk, ist der historische Bahnhof heute nicht mehr erhalten. Dementsprechend unterscheidet sich das schon mal sehr stark von dem Ort in Riga, den wir vor einigen Tagen besucht haben, wo Deportationen angekommen sind. Es gibt ein Denkmal am S-Bahnhof, das es aber auch noch nicht sehr lange gibt. Und ja, der Ort Malitrostenetz jetzt dort sichtbar, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, das ist natürlich thematisiert. Aber wenn wir mal diesen Ort ausblenden, kommt der Ort Malitrostenetz jetzt vielleicht ein bisschen über die Frage hinaus, aus meiner Sicht relativ wenig in der österreichischen Erinnerungskultur vor, obwohl es eigentlich ein so zentraler Ort ist, vor allem für die Ermordung von Wiener Juden und Jüdinnen.
Wenn ihr an Köln denkt?
Also ich glaube, die Deportation aus Köln liefen über den Bahnhof Messe-Deutz, den wir gar nicht besucht haben. Wir haben zwar andere Örtlichkeiten in Köln besucht, die mit den Deportationen zusammenhängen. In Köln finde ich es schwierig, mir das vorzustellen, weil zum Beispiel auch der Bahnhof Messe-Deutz voller Leben ist. Also da kommen täglich unheimlich viele Züge an diesem Ort wurde auch andere Geschichte geschrieben. Ein Denkmal erinnert zum Beispiel an den 1-millionsten Gastarbeiter, der in Deutschland angekommen ist. Dementsprechend ist die Erinnerung an die Deportation aus Köln an diesem Ort nicht zentral. Dafür wird der Ort noch zu sehr genutzt und es hängen auch andere Erinnerungen an ihm. Wir waren aber an anderen Orten, wo die Erinnerung an die Deportation nach Malitrostenetz jetzt sehr viel präsenter sind. Also mich haben diese Auseinandersetzung, die Konfrontation damit gestört und das nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven, weil sie meine gewohnte Sicht auf Köln verändern. Ich laufe durch Köln täglich und laufe an den Erinnerungsorten oder an den Gedenkorten vorbei. Das sind für mich tatsächlich manchmal gar keine Gedenkorte. Dafür verfliegen sie im Alltag. Und dort mal gezielt hinzugehen, die zu thematisieren, darüber zu erfahren, das hat meine Sicht auf Köln sicherlich geprägt und meine Aufnahmefähigkeit irgendwie auch geschärft.
Im Wald der Namen gibt es schon eine Deportationstafel für die Deportierten aus Köln. Die Deportation aus Köln ist da sichtbar. Wie gesagt, die österreichischen Opfer sind dort sichtbar, aber auch diese Informationen über den Transport aus Köln. Durch die zivilgesellschaftlichen Initiativen ist die Erinnerung über Blagoveschina vertreten. Ja, und der Mord an den westeuropäischen Juden ist dort kein zentrales Thema. Diese Zusammenhänge sind nur den Menschen bekannt, die sich dafür interessieren. Jede nationale Erinnerungskultur spricht stärker darüber, was für sie relevant ist, was den Menschen in diesem Land wehtut.
Wir haben ja auch eben darüber gesprochen, dass zwar an den Orten, sag ich mal, Tafeln jetzt errichtet oder Denkmäler, aber wie Leonard ja auch gerade bemerkt hat, es ist in der Stadt integriert und man hat eine Tendenz daran vorbeizulaufen, auch im Malitrostenetz, dass man es sich eher als Park, wo man durchschlendert, sieht und vielleicht gar nicht so wahrnimmt als historischen Ort, wo Menschen umgebracht worden sind. Wie empfindet ihr das, wenn Menschen an diesen Orten vorbeigehen, ohne vielleicht wahrzunehmen, was dort tatsächlich passiert ist? Ist es eine Sache, die geändert werden muss? Wie kann man die Menschen darauf aufmerksam machen? Und wie sind eure Emotionen dabei?
Ich würde sagen, dass die Leute am wenigsten daran schuld sind, dass sie es nicht sehen. Also die normalen, durchschnittlichen Bürger. Es ist vor allem die Verantwortung des Staates. Er sollte die Informationen vermitteln. Vor allem muss es die Schule oder der Kindergarten sein. Aber wie wir gestern schon gesagt haben, dass wir die Geschichte in unserer Stadt kennenlernen. Es gibt eigentlich keine Stadt, keinen Ort, wo es keine Spuren jüdischen Lebens gab. Und die letzten Tage denke ich darüber nach, dass es dieses Thema in meiner Schule gar nicht behandelt wurde, obwohl es in meiner Stadt ein Ghetto gab, was nicht sichtbar gemacht wurde. Als wir über die Straßen Wien, Kölns oder Bonns gelaufen sind, haben wir immer wieder diese Stolpersteine gesehen. Und das ist auch eine der Varianten, wie man Erinnerungsorte für die Menschen sichtbar machen kann. Nicht jeder kann alles wissen, das ist nicht möglich. Nicht jeder interessiert sich dafür. Aber wir gehen auf der Straße und wir müssen eben darüber stolpern und lesen, was da draufsteht.
Ich glaube, wir leben in Europa ohnehin in einer von Gewalt kontaminierten Landschaft. Also diese Problematiken, die sich ergeben, dass man im Alltag völlig unbewusst an Orten vorbeigeht, die sie überhaupt gar nicht mehr wahrnimmt, das fokussiert sich ja nicht nur auf Orte, die noch sehr viel zentraler in der Erinnerungskultur vielleicht auch durch Gedenktafeln oder Mahnmäler oder Denkmäler irgendwie gekennzeichnet sind, sondern es gibt ja auch sehr viele Orte, die überhaupt nicht gekennzeichnet sind. Die Stolpersteine sind eine Möglichkeit, eine Initiative, die versucht hat, die Shoah dann eben auch nicht auf einzelne Orte nur beschränkt zu wissen, sondern die Shoah und die Verfolgung von Juden und Jüdinnen und auch anderen Personengruppen hat eben nicht nur in Malitrostin jetzt in anderen Vernichtungsorten und Lagern stattgefunden, sondern eben auch vor unserer aller Haustür. Und dementsprechend ist es fast so, wenn wir in Wien, in Köln oder wo auch immer, nicht nur in Westeuropa vor die Straße gehen, genauso in Osteuropa, dann befinden wir uns eigentlich schon an ganz zentralen Orten, wo auch Verbrechen im Nationalsozialismus stattgefunden haben. Und ich glaube, es ist gar nicht vorwurfsvoll, dass man in diesen Orten dann natürlich im Alltag völlig unbewusst vorbeigeht. Ich glaube, das kann gar nicht funktionieren. Das ist auch emotional und auch im Alltag einfach ganz pragmatisch nicht zu lösen, dass man ständig diesen Fokus darauf legt. Aber trotzdem ist es natürlich umso wichtiger, an diesen Orten oder generell in Form von Erinnerungskultur, in Form mit der Beschäftigung der Geschichte, sich dessen bewusst immer zu sein.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir nicht an jeder Ecke Denkmäler bauen sollten. Das ist auch nicht realistisch. Aber es gibt schon gute Ideen. Diese Stolpersteine sind meiner Meinung nach eine gute Idee. Eine Idee, ob man es will oder nicht. Man muss auf den Boden gucken und man erfährt, dass hier eine Person gelebt hat. Das erinnert einen daran, dass man durch einen Ort läuft, in dem Menschen deportiert wurden und diese auch ermordet wurden. Es ist eigentlich auch eine kleine Initiative, aber das ist schon gut. Es muss nicht per se etwas Riesiges sein. Ich möchte mich dem anschließen, was bereits gesagt wurde. Aber wichtig ist, dass man das auf verschiedenen Ebenen bespricht. In den Bildungseinrichtungen, innerhalb des Landes, außerhalb des Landes, im akademischen Umfeld und außerhalb des akademischen Umfeldes, dass man darüber spricht, diskutiert. Dieser Vorgang hilft uns dabei, das Thema immer tiefer und tiefer aufzuarbeiten.
Wie reagiert ihr auf Momente, wenn ihr, wir sprechen davon, dass darüber gesprochen werden muss, dass man in Dialog treten muss, dass nicht genug passiert? Wie ist es für euch, wenn dann vielleicht Kollegen, Kommilitonen oder auch Schülerinnen und Schüler dann darauf reagieren, ach, vom Holocaust, vom Zweiten Weltkrieg haben wir in der Schule schon viel zu viel gehört, ach, das ist so ein schwieriges Thema, lassen wir es, können wir nicht das Thema wechseln? Wie kann man damit umgehen, auf so Reaktionen?
Ja, das habe ich auch gemeint, dass man Denkmäler nicht an jeder Ecke und Kreuzung aufstellen kann. Köln ist eine Stadt, die lebt, wo das Leben sehr aktiv ist. Und es gibt auch viele Bahnhöfe, wo die Menschen deportiert worden sind. Wir können aber nicht sagen, dass wir dort Denkmäler aufstellen können. Die Menschen wurden von überall nach Auschwitz gebracht. Sollen wir dann die gesamte Eisenbahn stilllegen? Das ist auch nicht denkbar. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur physisch gedenken, also nicht nur mit Denkmälern, sondern auch mit anderen Mitteln erinnern. Zum Beispiel Diskussionen mit Menschen aus anderen Ländern, Exkursionen, Führungen. Auf diese Weise kann es uns die Vergangenheit erinnern. Und zugleich hilft es auch unserer Zukunft, damit wir jetzt schon eine friedliche Zukunft für uns bauen. Ich komme aus Belarus und ich kann ein wenig darüber erzählen, wie meine Umgebung auf dieses Thema reagiert. Ich würde sagen, dass es in meinem Umkreis so ist, dass der Holocaust im Schulunterricht thematisiert wird, aber der Besuch eines solchen Erinnerungsortes gibt es nicht. Das ist das, was uns fehlt. Aber das betrifft nicht nur den Holocaust, sondern auch andere historische Themen. Es ist wichtig, dass man Erinnerungsorte besucht. Und es spielt auch keine Rolle, ob es dort eine Gedenkanlage oder ein Informationszentrum gibt oder nicht. Es ist einfach nur wichtig, diese Orte zu sehen, damit wir besser diese Ereignisse verstehen. Ja, das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Es kommen viele Fragen und Schwierigkeiten auf, wie es bekannt gemacht werden muss. Und man muss sagen, nein, es ist noch nicht alles gesagt. Das Thema muss noch aufgearbeitet werden und es wird nie der Punkt kommen, an dem wir sagen, dass nun alles gesagt worden ist. Das würde dann bedeuten, dass wir einen großen Fehler gemacht haben. Es ist aber auch wichtig, dass der Fokus gewechselt wird. Früher haben wir über die Opfer gesprochen und heute sprechen wir auch über die Menschen, die diese Opfer gerettet haben, wie diese Opfer überlebt haben. Früher haben wir nur über die Sieger gesprochen. Heute sprechen wir auch über die Opfer. Wir sprechen auch über die Täter, über die psychologischen Gründe für diese Taten. Wir stellen stets weitere Fragen, die für uns aktuell sind und für die kommende Generation, damit wir weiter in die Zukunft schauen können und wir uns bemühen, diese Fehler zu vermeiden. Denn die Suche und das Fragenstellen gibt uns zu verstehen, dass wir lebendig sind und wir uns in die richtige Richtung bewegen. Naja, wenn wir behaupten, dass wir schon alles aufgearbeitet haben, ist das nicht denkbar, denn die Generationen wechseln sich doch ab. Jedes kennt, lernt die Dinge von neu. Und so ist es auch mit der historischen Erinnerung. Das, was wir jetzt tun, ich hoffe, dass unsere Kinder auch so diskutieren werden, denn es ist für jede Generation notwendig. In meinem Umfeld gibt es wenige Menschen, die sich für den Holocaust und die Shoah interessieren. Aber wenn ich die Geschichten über die Menschen erzähle, sind sie beeindruckt und sagen immer, Jana, erzähl uns noch mehr, es ist so interessant. Wir haben es zu wenig in der Schule thematisiert und auch in der Uni. Dort war dieses Thema nicht präsent. Meine Umgebung merkt, dass diese Gewaltmodelle, die es früher gegeben hat, auch heute noch gibt, aber in einer ganz anderen Form. Und das ist eines der Hauptthemen. Es muss daran weitergearbeitet werden, damit es sich nicht wiederholt. Ja, und solche Projekte widerspiegeln sozusagen die Trends eines solchen Formats, also neue Wege der Erinnerungsarbeit, diese zu verbreiten. Okay, wie gesagt, die Generationen gehen und kommen. Und im Moment arbeitet die Leonid-Levin-Geschichtswerkstatt an einer virtuellen Führung für Maloprostinets. Ich würde gerne ein wenig darüber erzählen, wie die Arbeit aussah. Es gab einen großen Schwerpunkt auf die Wahrnehmung der Informationen. Man arbeitete ebenso an den Texten. Die Informationen mussten so auch gearbeitet werden, dass sie für alle verständlich sind. Für die jungen Menschen, aber auch für die älteren Menschen. Es wurden verschiedene Schwerpunkte gesetzt, wie zum Beispiel beim Bahnhof. Da wollten wir unbedingt eine Landkarte zeigen, darstellen, welche Bescheinigungen sie bekommen haben, ihre persönlichen Gegenstände präsentieren. Oder auch Geräusche des Ortes sollten aufgezeichnet werden und was für schreckliche Dinge dort geschehen sind. Es gibt auch einen kurzen Dokumentarfilm über Margot Rastignac. Doch wäre dieser Film wirklich populär, so würden mehr Menschen über diese Tragödie erfahren. Die jungen Leute haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, die Deutungen der damaligen Generationen kennenzulernen, sie können auch an diesem Prozess beteiligt sein und selbst neues Material produzieren. Sie können nicht nur alte Geschichten kennenlernen, sondern eben auch neue schreiben und diese mit Hilfe von digitaler Tools erstellen, wie Podcasts oder digitalen Führungen. Dies kann innerhalb der Universität oder auch aus eigener Initiative gemacht werden.
Ihr habt nun Erfahrungen ja auch gesammelt in den drei Ländern, die wir besucht haben, oder quasi im Austausch miteinander eigentlich 4 oder 5 sogar Erinnerungskulturen kennenlernen können und auch den jeweiligen nationalen Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Hat sich in euren Einstellungen auf unsere Gesellschaft was verändert oder auf eure eigene Gesellschaft, in der ihr euch befindet?
Ich fand es spannend, auch quasi über die Erinnerungskultur und über die Beschäftigung mit der Shoah und dem Nationalsozialismus Einblicke in andere Gesellschaften, vor allem die belarussische, aber auch lettische, auch teilweise die litauische zu erhalten, die mir doch ja, nicht besonders bekannt waren. Mit der deutschen gibt es natürlich aufgrund der Nähe, auch aufgrund der Ähnlichkeiten zu Österreich, auch kulturell natürlich schon viele Punkte, die mir auch schon vertraut waren. Die Einstellung zur österreichischen Gesellschaft jetzt wahrscheinlich nicht großartig verändert. Ich glaube immer noch, dass ich in einer rassistischen und antisemitischen Gesellschaft lebe und bin auch eher kritisch, ob sich das in den kommenden Jahrzehnten in Österreich verändern wird.
Für mich war eigentlich das Besuch in Österreich sehr nützlich, weil ich war mit dem Gedächtnis in Österreich, wie das in Österreich erinnert wird, eigentlich gar nicht bekannt. Und ich wusste nicht, dass Österreich sich als das erste Opfer positioniert. Und ja, wie gesagt, der Lettische ist mir eigentlich, ich war auch eigentlich früh, ich war zum ersten Mal an allen diesen Orten, die wir besucht haben, aber das war sowieso wegen der kulturellen Nähe und wegen des historischen Erfahrung vertraut. Aber ja, ich denke, dass dieses Projekt hilft eigentlich, das eigene Narrativ hinterzufragen.
Okay, aus belarussischer Perspektive gibt es schon einige Gemeinsamkeiten mit Österreich und Deutschland. Und wenn wir schauen, wann die Denkmäler aufgestellt worden sind, nämlich Anfang 2000er in Minsk, aber auch in Wien, also zumindest das, was Trostinitz gewidmet ist. Und wenn wir jetzt schauen, wann die Denkmäler für die Holocaust-Opfer in Lettland aufgestellt worden sind, das war eben auch zu der ähnlichen Zeit. Wir erleben nun eine interessante Zeit. Die Erinnerung wird demokratisiert, es entstehen Biografien, verschiedene Opfergruppen bekommen Anspruch auf Veränderung im städtischen Raum, aber auch außerhalb. Wir sehen hier einen Dialog von verschiedenen Erinnerungskulturen. Ganz wichtig war unsere Reise nach Wien, aber auch nach Deutschland und nach Riga. Wir lernen verschiedene Erinnerungskulturen kennen. Es könnte sein, dass wir zu Multiplikatoren werden, die die Erinnerungskultur beeinflussen werden. Ob wir wollen oder nicht, wir sind alle aktive Teilnehmer der Erinnerungskultur. Unsere eigene nationale Erinnerungskultur können wir demnach besser einschätzen und Fragen stellen, wie die Orte, aus denen wir herkommen, noch verbessert werden können und was wir tun, um unsere Erinnerungskultur zu transformieren, damit die Dinge sichtbarer werden.
Wie wir sehen, kommt auf jeden auf uns eine große Verantwortung zu, eben Erinnerungskultur auch am Leben zu erhalten und das im Prinzip auch in unseren Ländern unsere Erfahrungen wieder zurückgebracht werden und sozusagen eben, dass die Erinnerung an den Holocaust, an den Zweiten Weltkrieg vielleicht sichtbarer oder beziehungsweise bewusster in unseren Gesellschaften wird, ohne Wertung, sondern einfach, dass man sich stärker bewusst wird, was damals passiert ist und damit es nicht mehr wieder geschieht. Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich für dieses Projekt bedanken. Es war mir eine ganz große Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Und auch möchte ich mich gerne bei den Zuhörern bedanken, die jede Folge mitgehört haben und jetzt auch dieses quasi die Hintergründe, wie im Prinzip diese Podcasts und sagen die Diskussionen, die dahinter stehen, jetzt mitverfolgen konnten. Und wir hoffen, dass Sie unsere Webseiten der Geschichtswerkstatt Leonid Levin Minsk und des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks in Dortmund besuchen, um uns weiter zu verfolgen und auch zu schauen, wie quasi die Arbeit in verschiedenen Projekten zu Maletrostenetz weitergeführt wird. Und selbstverständlich informieren wir euch und Sie, falls es wieder eine zweite Staffel dieses Podcasts geben wird. Vielen Dank fürs Zuhören.